Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Anstiftung zum Amtsmissbrauch, zur Amtsgeheimnisverletzung und zur Begünstigung. Das waren die Vorwürfe gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Ermittlungen in der Schweiz haben Jahre gedauert. Im Kern geht es um drei Treffen zwischen Infantino und dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber in den Jahren 2016 und 17. Was deswegen heikel ist, weil die Schweizer Bundesanwaltschaft womöglich gegen Infantino hätte ermitteln müssen, wegen eines TV-Rechte-Deals aus seiner Zeit bei der UEFA. Lauber musste wegen der Affäre zurücktreten. Er hatte so getan, als ob das dritte Treffen nicht stattgefunden hatte. Zwei Sonderermittler hatten dann den Auftrag herauszufinden, was da so besprochen wurde. Am Donnerstag haben sie ihre Ermittlungen beendet und das Verfahren gegen Infantino eingestellt. Darüber habe ich mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesprochen, der seit Jahren zu diesem Fall recherchiert. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie die zwei Sonderermittler die Einstellung des Verfahrens begründen.
Also sie tun das so, wie man eine Einstellung fast immer begründen kann, wenn nicht gerade Beweise oder Geständnisse in solcher Klarheit vorliegen, dass es an Rechtsbruch grenzt, sie zu ignorieren. Also die beiden haben einfach keinen hinreichenden Tatverdacht gesehen, der ihnen für eine Anklage genügen würde. Zu so einer originellen Einschätzung kann man kommen, wenn man nicht alle Fragen bis zum Ende ausforscht, sich mit Ausreden abspeisen lässt und knallharte Indizien nicht ausreichen. Nur ein Beispiel, vier gestandene Leute, darunter der Chefankläger der Schweiz und der Boss des Weltfußballverbandes, können sich an ein Geheimtreffen gar nicht erinnern, zu dem sie teils weit angereist sind und das potenziell strafbar gewesen sein kann. Alle vier haben das vergessen, sowas kennt man sonst nur aus dem Kindergarten. Also es bleiben zumindest ganz erhebliche Zweifel an dieser Verfahrenseinstellung, zumal die Strafvermittler, die beiden, ja selbst immerzu von verdächtigen, geheimen und verschwörerischen Dingen bei diesen Treffen raunen. Man könnte auch die Frage stellen natürlich, warum für ein so herausragendes Verfahren ausgerechnet zwei Rentner aus dem Ruhestand zurückgeholt werden müssen. Wäre das jetzt in eine Anklage gemündet, die dann vielleicht in 2 Jahren über die Bühne geht, dann müssten den Prozess zwei Staatsanwälte führen, die Mitte 70 sind. Oder man müsste wieder neue Leute einsetzen. Also all das, man sieht es schon, wollte man womöglich vermeiden, indem man das Verfahren hier so merkwürdig besetzt. Und entlarvend sind dazu auch die Medienreaktionen in der Schweiz, wo es heißt, in der Justiz sei man jetzt ganz schön erleichtert, dass das Ding vom Tisch ist. Wie das alles einzuschätzen ist, darf jeder Bürger im Rechtsstaat für sich bewerten.
Ihnen liegt ja auch der Bericht vor, also die Untersuchungsergebnisse. Welche neuen Erkenntnisse lassen sich daraus herauslesen?
Also es sind über 200 Seiten mit braver Aktenarbeit, aber wichtige Dinge werden nicht bis zum Grund ausgeleuchtet. Alles läuft nach dem Motto ab: Schön, dass wir mal drüber geredet haben und schade, dass ihr euch alle an nichts mehr erinnern könnt. Also das kann man eigentlich dann auch bleiben lassen, so wie da vorgegangen wird. Und da findet sich zum Beispiel ein Mail-Austausch auf Chefebene der Bundesanwaltschaft, wo man sich auf ein mysteriöses und offenbar erhebliches DFB-Problem bezieht. Und dass es hilfreich sein könnte, sich deshalb einmal mit Coca-Cola zu treffen, dem Topsponsor der FIFA. Und dieses Cola-Treffen findet auch statt in den USA. Aber was da genau war, warum Bundesanwälte mit Getränkefabrikanten beisammensitzen und insbesondere was das mysteriöse DFB-Problem war, daran erinnert sich wie üblich keiner der Top-Juristen mehr. Also auch hier wieder schön, dass wir mal geredet haben. Und da kann man nur sagen, als Betroffener wünscht man sich solche Ermittlungen sicherlich. Ja, auch der Verdacht auf Verrat von Dienstgeheimnissen verstärkt sich durch diese Untersuchung. Sie zeigt beispielsweise, dass sich Infantino und der Bundesanwalt im April 2016 an einem Freitag clandestin getroffen haben. Und schon am Montag hat dann die FIFA mit Bezugnahme auf künftige Einvernahmen von deutschen Zeugen als Privatkläger bei der Bundesanwaltschaft vorgesprochen. Woher, bitteschön, hat die FIFA so ein hochdelikates Wissen über Ermittlungsschritte der Bundesanwaltschaft? Also auch hier ist der Verdacht glasklar, dass Amtsgeheimnisse durchgestochen worden sind. Aber das sieht man nicht so. Im Gegenteil, der Tatverdacht auf Amtsgeheimnisverletzung sei entkräftet worden, heißt es auch noch in der Einstellungsverfügung. Also das zeugt schon von einem gewissen Humor.
Wie reagiert Gianni Infantino auf diese Einstellung?
Also er hat mit Triumphgeheul reagiert, wie das Kinder im Sandkasten tun, wenn einer dem anderen das Plastikschäufelchen klaut. Er spricht tatsächlich von den verzweifelten Versuchen armer, neidischer und korrupter Leute, die seinen großartigen Ruf angreifen wollten und die sich nun zu entschuldigen hätten. Das ist natürlich barer Unfug. Erlaubt aber zwei interessante Beobachtungen. Zum einen diese Arroganz, dass er tatsächlich erklärt, die Verfahrenseinstellung hätte von vornherein festgestanden. Denn damit hat er recht. Allerdings nicht in dem Sinne, der für die beteiligte Justiz spricht. Denn es hat ja tatsächlich jeder kritische Beobachter erwartet, dass die Sache als typische Schweizer Luftnummer enden wird, spätestens nachdem der erste harte Ermittler abgesetzt und ein Rentner-Duo eingesetzt worden ist. Vergessen dürfen wir nur nicht, in anderen Ländern wäre das längst nicht so erwartbar gewesen wie in der funktionärsfreundlichen Schweiz. Und dann ist natürlich Infantinos Angriff auf seine Gegner interessant. Dass die Armen neidisch sind, ist geschenkt, aber die Frage, ob diejenigen, die gegen ihn Verfahren angestrengt haben und die ja gut bekannt sind, ob die sich den Vorwurf der Korruption gefallen lassen müssen, das könnte vielleicht auch nochmal zu klären sein.
Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder über diesen und auch über andere Skandale von Gianni Infantino berichtet. Und Sie haben da auch schon gesagt, dass Infantino diese Skandale eigentlich nicht als FIFA-Präsident überstehen kann. Aber offenbar schafft er es ja doch. Ist er unantastbar in seiner Position?
Also das muss man mittlerweile ganz klar sagen, dass auch diese Nummer hier zeigt, dass Infantino in der Schweiz unantastbar ist. Wie gesagt, das bezieht sich immer auf die Schweiz. Das ist schlimm genug. Wir wissen ja auch schon aus der Vergangenheit, wie die Schweiz um ihre Heiligtümer kämpft. Denken wir an die Bankenkrise, die daraus resultierende politische Krise mit den Behörden in den USA. Und der Sport ist auch wichtig im Alpenland, das sich erhofft hatte, als Tummelplatz der Weltverbände mehr gesellschaftlichen Appeal zu verbreiten. Das hat die Schweiz geschafft. Denken wir an 2015, als Fußballfunktionäre hinter Bettlaken aus einem Zürcher Luxushotel abgeführt wurden. Es ist nur nicht die Art Aufmerksamkeit, die man sich erhofft hat. Aber es gilt mitgefangen, mitgehangen. Mittlerweile ist die Schweiz zu einem sicheren Hort des chronisch zwielichtigen Weltsports geworden. Dort sind Funktionäre sicherlich unantastbar, nahezu unantastbar. Nur sieht das in anderen Ländern anders aus. Und da müssen künftige Verfahren hin. Amerikanische Staatsanwälte zum Beispiel würden sich mit der Erklärung von renommierten Leuten, dass sie kollektiv ein aufwendig geplantes Treffen vergessen haben, sicherlich so wenig abspeisen lassen wie französische oder deutsche. Und selbst Olaf Scholz hat hierzulande mit seinen Erinnerungslücken mehr Probleme. Und er ist Bundeskanzler, nicht nur Chef eines Privatvereins rund um das Thema Plastikbälle.